Wir sind an den messianischen Psalmen, das heißt an den Psalmen, die auf Jesus Christus hinweisen. Nicht auf, bei allen Psalmen, die auf Christus hinweisen, sondern wir sind ganz besonders daran, die Psalmen zu besehen, die auf das erste Kommen des Herrn Jesus hinweisen. Also auf sein Kommen als der leidende Messias. Sonst hätten wir noch viel mehr Psalmen bisher miteinander studieren müssen, wenn auch das zweite Kommen mit berücksichtigt würde. Es ist auch so, wir haben uns besonders beschränkt auf die Psalmen, die in ganz besonderer Weise auf das erste Kommen des Messias hinweisen. Sonst hätten wir eigentlich im Prinzip alle Psalmen durchgehen müssen. Und ich werde dann aber so zwischendurch auch wieder auf Psalmen zurückgreifen, auf bestimmte einzelne Stellen daraus. Das heißt also, wenn wir jetzt Psalm 41 behandelt haben und nun zu Psalm 69 springen, heißt das nicht, dass das übersehen worden wäre, dass zum Beispiel Psalm 45 ein ganz besonders wichtiger messianischer Psalm ist. Aber dort haben wir ganz besonders das zweite Kommen Jesu im Vordergrund. Aber wir werden so zwischendurch dann wieder auf gewisse Abschnitte zurückkommen in Verbindung mit anderen Psalmen. Vielleicht ein paar wenige Stellen, die wir in früheren Psalmen nicht speziell behandelt haben, möchte ich jetzt gerade herausgreifen, bevor wir dann zu Psalm 69 gehen. Zum Beispiel Psalm 34, Vers 20. Lies das jemand vor, bitte. Ja, und das wäre also in Ihrer Zählung dann 21. Ja, also das war jetzt Vers 20, oder? Ja, in meiner Zählung wäre das Vers 19. Und jetzt geht es mir um den nächsten Vers, also 21 bitte. Jawohl, eine spezielle Verheißung in einem Psalm, in dem es nicht in jedem Vers um den Messias geht. Es ist so, dass wir eben manchmal auch messianische Hinweise haben in einem Psalm, der nicht eben durchgängig von dem ersten Kommen Christi spricht, aber es ist eine ganz spezielle Verheißung auf den Gerechten, das ist insbesondere eben der Herr Jesus, der im Neuen Testament 7-mal der Gerechte genannt wird, kein Gebein, kein Knochen von ihm wird zerbrochen werden. Das hat sich ja erfüllt am Kreuz, und zwar auf sehr eindrückliche Art und Weise, weil die Kreuzigung Jesu fand ja statt, damals im Jahr 32, an einem Freitag. Um 6 Uhr abends begann der Sabbat. Und da waren die jüdischen Führer ganz besonders besorgt, dass das Gebot aus 5. Mose, dass ein Gehängter nicht über Nacht am Holz hängen darf, eingehalten wird, und darum haben sie Pilatus gebeten, er möge doch die spezielle Erlaubnis geben, dass die Kreuzigung vorzeitig beendet wird, sodass man die Körper noch vor Sabbatbeginn abnehmen könnte. Das hat er erlaubt. Und so lesen wir Johannes 19. Schlagen wir das kurz auf. Vers 31. Gerade im Vers davor sagt der Herr Jesus noch, es ist vollbracht, er neigt sein Haupt und übergibt den Geist, er stirbt. Aber die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, die waren noch nicht tot. Und jetzt liest jemand bitte Verse 31 und folgende. Da wäre es vielleicht nützlich bei einem längeren Text, wenn man da ans Mikrofon nach vorne kommen würde. Ja, vielen Dank, Eddie.
Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass er ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift in einer anderen Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben.
Ja, vielen Dank. Es ist so, bei der Peinigungsart durch Kreuzigung verliert man eigentlich nicht extrem viel Blut. Und das hat dazu geführt, dass mit dieser speziell perfektionierten Art des Kreuzigens, wie die Römer das praktizierten, dass man die Leiden je nachdem bis auf 14 Tage ausdehnen konnte. Es ist zwar so, dass man genau voraussagen konnte, welche Körperfunktionen eine nach der anderen zusammenbrechen, aber eben, es konnte also sehr lange dauern, bis der Tod eintrat. Jetzt hatten die Soldaten da den Befehl, die Beine zu brechen. Die kamen also mit großen Hammern und schlugen die Unterschenkel zusammen. Und dadurch konnte der Gekreuzigte nicht mehr auf den Nägeln abstehen, um zwischendurch Luft zu holen. Innerhalb von 3 Minuten waren die erstickt. Also das war quasi, wenn die Beine gebrochen wurden, war das noch so eine gnädige Geste der römischen Soldaten. So wurden diese Kriminellen aus dem Leben hinaus befördert. Aber sie kamen dann zum Herrn und die Überraschung war groß, er war schon gestorben. Und so hat sich dann eben erfüllt, Psalm 34, kein Bein oder kein Knochen von ihm wird zerbrochen werden. Bei der Kreuzigung werden eben die Knochen nicht gebrochen. Und sonst nur bei dieser Handlung, aber das hat der Herr nicht mehr erlebt, hat Gott auch nicht mehr zugelassen, eine solche Schändung. Aber die Öffnung der Seite mit dem Speer brachte den endgültigen Beweis des Todes Jesu. Es kam Wasser und Blut heraus. Nicht wahr, wenn man Blut spendet und so, sagen wir, ein Gefäß voll Blut hat, ist ja alles schön rot. Aber wenn man das Gefäß dann eine längere Zeit stehen lässt, sinken ja die roten Bestandteile des Blutes auf den Boden ab und oben entsteht so eine durchsichtige Flüssigkeit. Das ist auch sehr viel H2O, Wasser. Wasser ist ein wichtiger Bestandteil des Blutes. So trennt sich das. Wenn wir eben am Leben sind, ist das Blut ständig in Bewegung und ist so schön durchmischt. Aber sobald der Kreislauf stoppt, wir gestorben sind, entsteht eben diese Blutsenkung auch im Körper. Die Öffnung der Seite Jesu zeigt, das Blut war nicht mehr am Zirkulieren. Also es war der eindeutige Beweis, weil Blut und Wasser herauskam, dass der Tod eingetreten war. Das ist ein ganz wichtiges Argument für solche, die sagen, ja, der Tod Jesu war eben nur ein Scheintod. Und darum war die Auferstehung keine Auferstehung, sondern ein Scheintoter ist dann wieder erschienen. Nein, dieses Zeugnis, das Johannes hier gibt, ist ganz besonders wichtig. Und er betont auch, Vers 35, und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahrhaftig. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Also es war ihm ganz, ganz wichtig, auf dieses Ereignis hinzuweisen, als ein glaubwürdiges Zeugnis eines Augenzeugen, weil das der absolut klare Beweis ist, dass der Tod Jesu eingetreten war. Ohne Erstickung. Kein Bein wird von ihm gebrochen werden. Und nun ist ganz eindrücklich, an diesem Kreuzigungstag, das war ja nach jüdischer Zeitrechnung der 15. Nissan. Der begann am Vorabend. Bei den Juden beginnt immer der neue Tag am Vorabend um ca. 18 Uhr im Durchschnitt. Und am 15. Nissan wurde ja das Passalam gegessen. Schlagen wir auf 2. Mose 12. Da sehen wir, wie dieses Passalam eben eindrücklich auf Jesus Christus hinwies. 2. Mose 12. Vers 46. Vielleicht wegen dem Zusammenhang kann man ab Vers 43 lesen, bitte.
Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Jeder um Geld erkauftes Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen. In einem Haus soll
Jawohl. Also das war eine erstaunliche Vorschrift, von der man nicht recht wusste, was die zu bedeuten hatte. Also bei diesem Lamm, bei der Passafeier, da durfte man absolut eben beim Schlachten und Zubereiten keinen Knochen brechen. Aber das sollte ein Hinweis darauf sein, dass eben kein Knochen des Messias einmal gebrochen werden sollte, wenn er stirbt und sein Blut geben wird, so wie das Blut jeweils der Passalämmer fließen musste. Ja, also das so als kleiner Nachtrag. Übrigens hat man ja archäologisch vor ein paar Jahren die Knochen eines Gekreuzigten in Jerusalem gefunden aus dem 1. Jahrhundert. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Der hieß Hans, ja, weil auf seinem Sarg, seiner Knochenbox, man nennt das Ossuarium, da steht der Name Jochanan drauf. Das ist Hebräisch für Hans, Johannes. Hans wurde gekreuzigt, man hat sogar den Fersenknochen darin gefunden, mit dem Nagel durch den Fersenknochen hindurch. Der Fersenknochen hat sehr viele Zwischenräume, das habe ich auch schon erklärt. Und wenn man den Nagel hindurch treibt, zersplittert dieser Knochen nicht, weil er sehr, sehr konsistent ist. Also viele Zwischenräume, aber die sind so wunderbar angeordnet, dass der Knochen in sich eine sehr, sehr hohe Stabilität hat. Und er trägt das, man schlägt einen Nagel durch, aber der Knochen zerbricht nicht. Das hat man bei diesem Gekreuzigten gefunden und die Unterschenkel waren zerbrochen. Das war also auch so ein Beispiel von einem Gekreuzigten, dem die Knochen gebrochen wurden, um den Tod zu beschleunigen. Ja, jetzt gehen wir aber zu Psalm 69. Und wie gesagt, werde ich immer wieder mal zwischendurch so gewisse Rückgriffe auf einzelne frühere Psalmen machen. Psalm 69 ist nun wieder ein Psalm, der ganz speziell die Kreuzesleiden des Messias voraussagte. Und zwar von König David, geschrieben im 11. Jahrhundert vor Christus. Kann ich jemanden bitten, uns den Psalm vorzulesen?
Von David vorzusingen nach der Weise Lilien. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als die Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du kennst meine Torheit, und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deiner harren. Herr, Herr Zebaoth, lass an mir nicht schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste, und man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen, aber sie treiben ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir, und beim Zechen singt man von mir. Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern. Dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit, und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie um meiner Feinde willen. Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham, meine Widersacher sind dir alle vor Augen. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lasst immerfort wanken. Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Ihre Wohnstatt soll verwüstet werden, und niemand wohne in ihren Zelten. Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast, und reden gern von dem Schmerz dessen, den du hart getroffen hast. Lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, dass sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe, schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Das wird dem Herrn besser gefallen als ein Stier, der Hörner und Klauen hat. Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere mit allem, was sich darin regt. Denn Gott wird Zion helfen und die Städte Judas bauen, dass man dort wohne und sie besitze, und die Kinder seiner Knechte werden sie erben, und die seinen Namen lieben, werden darin bleiben.
Danke. Wo wird im Neuen Testament ausdrücklich dieser Psalm auf Jesus Christus bezogen? Ja, hat jemand? Vers 22 wird ausdrücklich erwähnt im Neuen Testament. Und zwar wo? Nein, ich meine, wo wird der Psalm 69 ausdrücklich im Neuen Testament zitiert und auf Jesus Christus angewendet, bezogen? Ja, in Johannes 2. Schlagen wir kurz auf. Und damit haben wir hier nicht nur die Auslegung der Menschen, sondern effektiv die Auslegung des Heiligen Geistes vor uns. Und zwar wo in Johannes 2? Ja, lesen wir des Zusammenhangs wegen die Verse ab dem Vers 13. Da stehen wir also ganz am Anfang des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Also da haben wir die erste Tempelreinigung Jesu. Es gab insgesamt zwei. Diese hier am Anfang seines öffentlichen Dienstes und dann am Ende seines öffentlichen Dienstes nochmals, kurz vor der Kreuzigung. Und zwar am Montag vor der Kreuzigung. Ja, am Sonntag war Palmsonntag. Der Einzug Jesu nach Jerusalem. Am Montag, das wird übrigens deutlich nur aus dem Markus-Evangelium, das war am nächsten Tag, also am Montag, da hat er dann den Tempel nochmals von den Händlern gereinigt. Also wir müssen zwei Tempelreinigungen unterscheiden. Es gibt noch mehr Unterschiede als nur die unterschiedlichen Zeitpunkte. Hier macht der Herr den Vorwurf, sie hätten den Tempel zu was gemacht? Zu einem Kaufhaus. Ja, bei der späteren Tempelreinigung, da macht er nicht nur den Vorwurf, ein Kaufhaus hätten sie daraus gemacht, sondern eine Räuberhöhle. Das mit der Räuberhöhle stimmt überein mit diesen Quellen, die wir auch außerhalb der Bibel haben, dass Opfer zu völlig überrissenen, völlig ungerechten Preisen verkauft wurden. Und dass sich so also Menschen in völlig unwürdiger Weise durch den Tempeldienst bereichert haben. Da spricht der Herr von einer Räuberhöhle. Aber hier bei der ersten war das noch nicht. Der Vorwurf ist, sie haben ein Kaufhaus daraus gemacht. Interessant ist, wenn wir dieses Wort Kaufhaus zurück übersetzen auf Hebräisch, nicht wahr? Das Johannesevangelium wurde ja auf Griechisch geschrieben. Das ganze Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben und inspiriert. Aber übersetzt man dieses griechische Wort zurück auf Hebräisch, dann gibt es das Wort Chanut oder Chanuyot. Und genau das ist der Name im Talmud für die königliche Säulenhalle. Das war die prächtigste der Säulenhallen im Tempel. Das war eine Halle, eine Basilika, also der Sitz des Gerichtes, der oberste jüdische Gerichtshof, der Sanhedrin, hatte dort seinen Sitz in der Südostecke des Tempelbezirks, und so im Mittelbereich war eben der Markt. Da wurden die Opfer verkauft. Aber das sollte eben nicht hier geschehen, wo die Leute ja gestört werden, die beten wollten im Heidenvorhof, denn diese Basilika, also diese Säulenhalle, gehörte zum Heidenvorhof, wo die Nichtjuden beten konnten, weil sie ja nicht in die inneren Vorhöfe hinein durften. Die waren ja abgetrennt durch die Zwischenwand der Umzäunung. Da durften nur Juden weitergehen in die inneren Bereiche. Und so waren die ständig gestört durch dieses Marktgeschrei der Verkäufer. Es gab übrigens auch so einen Verkaufsort für Opfertiere auf dem Ölberg. Dort war es in Ordnung. Kein Problem. Aber nicht im Tempel. Und darum sagt er Jesus, er macht nicht aus dem Haus meines Vaters ein Chanut, ein Kaufhaus. Also es ist genau, der Vorwurf ist so treffend, weil das war ja die normale Bezeichnung im Judentum für diesen Teil des Tempels. Und die Jünger, als sie diesen Eifer gesehen haben des Herrn, sind dann erinnert worden an Psalm 69. Der Eifer um dein Haus, wörtlich, verzehrt mich oder frisst mich. Das ist also Psalm 69, Vers 10. Und dieses Verzehren weist darauf hin, die Verkäufer hatten ja die Erlaubnis vom obersten Gerichtshof bekommen. Der Sanhedrin hatte die Erlaubnis gegeben, hier darf man Opfer verkaufen. Und so haben sich die sadduzäischen Priester eben in ungebührlicher Weise schrecklich bereichern können. Aber wenn der Jesus jetzt da kam, ein Mann aus Galiläa, und wirft all diese Verkäufer hinaus, hat er natürlich opponiert gegen den obersten Gerichtshof. Und das war natürlich sehr, sehr gefährlich, denn das musste ihm den Tod bringen. Nach 5. Mose 19, können wir das kurz aufschlagen, nein, 5. Mose 17, da wird dem Gerichtshof im Tempel höchste Autorität von Gott zugemessen. Lesen wir mal 5. Mose 17, ab Vers 8. Jawohl, also hier geht es um irgendeinen Gerichtsfall, der für die örtlichen Gerichte zu schwierig ist. Ja, in Vers 8, also geht es um eine Streitsache, in deinen Toren, das heißt in den verschiedenen Städten. Der Ausdruck das Tor bezeichnet eine Stadt mit Stadtmauern. Die hatten das Gericht jeweils in den Torgebäuden stationiert. Wenn nun eben irgendwo in Israel ein örtliches Gericht überfordert war mit einem Rechtsfall, musste der gebracht werden an den Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. 21 Mal erwähnt Mose diesen auserwählten Ort. Und später wird dann klar, in der Zeit von David, dass Jerusalem dieser Ort ist, den der Herr erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und darum hat dann Salomo, Davids Sohn, dort den Tempel gebaut, an diesem auserwählten Ort. Und nun zur Zeit des Herrn Jesus, das war die Zeit des zweiten Tempels, da war der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof Israels, eben stationiert im Tempel. Und nun erklärt 5. Mose 17, dieses Gericht hat so hohe Autorität, es verkündigt das Urteil und an dieses Urteil muss man sich halten. Wer dagegen aufsteht, ist ein Mann des Todes. Und dann heißt es Vers 12 am Schluss, und du sollst das Böse aus Israel hinweg schaffen. Natürlich geht Mose davon aus, dass diese Richter gemäß der Bibel entscheiden. Ja? Und dass eine Auflehnung gegen dieses Urteil eben etwas Böses ist. Aber nun ist der Verfall so weit fortgeschritten, dass dieser oberste Gerichtshof erlaubt, dass man hier dieses Marktgeschrei im Haus Gottes haben kann. Jetzt kommt ein bis dahin noch nicht so bekannter Mann aus Galiläa und treibt all die Händler hinaus. in einer aufsehenerregenden Weise. Nun musste der Sanhedrin Stellung nehmen gegen diesen Mann. Das ist ein Mann des Todes. Der hat rebelliert. Oder man müsste sich die Frage stellen, vielleicht ist dieser Mann der Messias. Dann steht er aber über dem Gerichtshof. Aber von da an konnten sie nicht mehr neutral sein. Sie mussten sich entscheiden. Entweder ist das ein Verführer, den man töten muss. Das Böse muss hinweggeschafft werden. Oder er ist der Messias. Dann muss der Gerichtshof sich von ihm korrigieren lassen. Aber die Jünger haben realisiert, dieser Widerstand gegen den Sanhedrin, das bedeutet gewissermaßen das Todesurteil über den Herrn Jesus. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen oder mich verzehrt. Ja, und dieser selbe Vers aus Psalm 69 wird, eine zweite Hälfte davon wird zitiert in Römer 15. Und auch da erklärt der Apostel Paulus, dass das eben sich auf Christus bezieht. Römer 15, Verse 2 und 3. Ja, eigentlich Vers 4 auch noch dazu. Da haben wir die praktische Anwendung. Also, da wird genau der gleiche Vers zitiert, aber das, was in Johannes 2 nicht zitiert war. Dort stand ja nur, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, aber die andere Hälfte des Verses besagt eben genau das. Und hier erklärt Paulus, das bezieht sich auf Christus. Es ist nützlich beim Bibellesen im Neuen Testament, dass man jedes Mal oder immer wieder, wenn man liest und der Name Christus vorkommt oder sogar der Christus, wie hier, dass man das rückübersetzt auf Hebräisch. Was ist das entsprechend zu dem griechischen Wort Christus, Christos? Maschiach oder etwas verdeutscht? Das wäre dann richtig übersetzt, nur ein bisschen verdeutscht, Maschiach gibt Messias, ja. Also wenn man einsetzt, denn auch der Messias hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen der, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das wird also ausdrücklich gesagt, dieser Vers bezieht sich auf den Messias. Und die Anwendung ist die, Vers 4, alles was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Also wenn Christus bereit war, eben Schmach und Schande zu tragen, weil er sich für die Ehre Gottes einsetzte, dann sollen auch wir das. Und bereit sein, auf unsere Ehre zu verzichten und bereitwillig die Schmach Gottes zu tragen. Das hat der Messias auch getan. Und wie? Ja, gehen wir zurück zu Psalm 69. Der Leidende aus Psalm 69 ist ein Mensch, der leidet nicht, weil er gesündigt hat, sondern er ist gerecht. Sie hassen ihn ohne Ursache. Sie haben keinen Grund, ihn zu hassen. Und durch sein Leiden erstattet er schließlich das Gott gegenüber, was er selber gar nicht geraubt hat. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Nur, wenn man jetzt einen Vers weitergeht, ist man überrascht. Das ist genau das Gegenteil. Wer liest Vers 6 vor? Ja, das ist doch in sich ein Paradox, ein Widerstreit. Vers 5 sagt, ohne Ursache hassen sie ihn. Er hat nicht geraubt, aber er erstattet. Und zwar zweimal, ohne Ursache, ohne Grund. Und was er nicht geraubt hat, muss er erstatten. Und dann der nächste Vers, er spricht über seine Torheit und seine Vergehungen. Wie soll man das verstehen? Jawohl. Das ist eigentlich keine Überraschung mehr für uns, weil das haben wir zur Genüge in früheren Psalmen gesehen. Psalm 40, der auch ausdrücklich auf Christus bezogen wird, enthält plötzlich die Verse, dass er von seinen Sünden spricht. Können wir kurz aufschlagen, Psalm 40. Ich war dort in Vers 8, sagt er, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Der Messias sagt hier, ich komme in die Welt, weil von mir im Alten Testament geschrieben steht. Ich komme, um Gottes Plan zu erfüllen. Und dann liest man weiter, Vers 13.
Denn es haben mich umgeben, Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich erreicht. Ich kann sie nicht überblicken. Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Und mein Herz ist verzagt.
Jawohl. Also hier sagt der Herr Jesus, dass er eben die Sünden auf sich genommen hat, und zwar so, dass er fremde Schuld zu seiner eigenen Schuld macht. Der Gerechte ist, wie vorhin gesagt worden ist, zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, bitte? Das wusste er von Anfang an, denn wir haben ja vor einiger Zeit Psalm 40 durchgenommen. Eben gerade diese Stelle, da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das haben wir gefunden, zitiert im Hebräerbrief, Hebräer 10. Und dort erklärt der Heilige Geist, dass der Herr Jesus diese Worte gesprochen hat, als er in die Welt kommt. Als er in die Welt kommt, sagt er, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und dann wird erklärt in Hebräer 10, dieser Wille war Gottes Wille, dass er sein Leben als Mensch, sein Leib als Opfer darbringt. Also der Herr Jesus kam in diese Welt mit der Absicht, das Opfer zu werden. Er wurde Mensch, nahm also Fleisch und Blut an, damit er als Mensch, Gott kann ja nicht sterben, für Menschen mit Fleisch und Blut sterben konnte. Ja, natürlich, also, das ist ja das Problem. Wie kann er in die Welt kommen und dann sprechen? Wir haben das 6-mal ausprobiert und die konnten jedes Mal nicht sprechen, als sie auf die Welt kamen, nur schreien. Aber der Herr Jesus kam ja als Gottes Sohn in diese Welt. Und er hat nie aufgehört, Gott und Gottes Sohn zu sein, auch als er ein Kind wurde. Und so ist das eigentlich für uns natürlich etwas Unverständliches, diese zwei Naturen, Gott und Mensch, in einer Person. Es ist auch ein Geheimnis. Aber die Bibel lüftet eben etwas den Vorhang in dieses Geheimnis und wir sehen, dass der Sohn Gottes so Mensch wurde, ein Kind wurde, aber dass er als ewiger Sohn Gottes in diesem Moment gesagt hat, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Also das heißt, der Weg des Herrn Jesus war von Anfang an klar, dass er kommen würde, um zu leiden. Geboren würde, um zu sterben. Ja. Also, aber das erklärt eben dieses Paradoxon, diesen inneren Widerspruch. Psalm 69, Vers 5, er ist unschuldig. Vers 6, er ist schuldig. Der Gerechte zur Sünde gemacht. Er hat sich mit unserer Schuld so identifiziert, sie auf sich genommen, als wären es seine eigenen Sünden gewesen. Schlagen wir noch auf, 1. Petrus 2. Dort sehen wir den Herrn Jesus als Sündenträger, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Hier steht also, er hat unsere Sünden, die einzelnen Tatsünden, an seinem Leib oder sogar in seinem Leib getragen. Am Holz. Ja, wir kommen auf dieses Thema zurück in Verbindung mit unserem Psalm. Jetzt möchte ich aber noch auf etwas hinweisen. Vers 9, Psalm 69, Vers 9. Wer liest das vor? Ja. Also was wird hier ausgesagt über den Messias? Zuerst mal ganz, ganz offensichtlich, aufgrund dieser Stelle konnte man wissen, der Messias wird zum Einzelgänger, aber sogar gegenüber wem? Ja, das heißt, der Messias wird Brüder haben. Ja? Und von diesen Brüdern abgelehnt werden, genau. Und der Jesus hatte ja eine ganze Reihe Brüder und Schwestern, natürlich Halbbrüder und Halbschwestern. Denn er war der Erstgeborene von Maria, das wird klar gesagt in Matthäus 1. Aber es wird dort auch klar gesagt, dass Josef und Maria keinen Verkehr hatten, auch dann als verheiratet, bis zur Geburt des Erstgeborenen. Können wir das ganz kurz aufschlagen? Da wird nämlich auch klar, dass Maria nicht eine ewige Jungfrau war. Das ist eine falsche Lehre der katholischen Kirche. Matthäus 1, Vers 24. Josef wird nämlich dort klar gemacht durch eine Offenbarung Gottes im Traum durch einen Engel, dass Maria, seine Verlobte, obwohl sie schwanger war, eben nicht sich versündigt hatte. Das war ein Wunder Gottes, dass sie schwanger war. Matthäus 1, Vers 24, liest jemand? Ja, also eigentlich sollte es noch heißen, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Hier wird also klar gesagt, er nahm seine Frau zu sich. Das bedeutet, er hat sie geheiratet. Eine Frau nehmen, lakach isha auf Hebräisch, ist der Ausdruck für heiraten. Ja? Lakach isha, er nahm die Frau zu sich, oder seine Frau zu sich, heißt heiraten. Und dann heißt es, aber er hat sie nicht erkannt. Das ist der übliche hebräische Ausdruck für Geschlechtsverkehr. Bis sie ihren Erstgeborenen geboren hatte, Sohn geboren hatte. Also nicht ewig, sondern nur bis zu diesem Zeitpunkt. Und so hatte Maria und Josef zusammen Kinder. Die werden erwähnt, zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 55, da ist der Herr Jesus in der Synagoge in Nazareth und die Leute dort reagieren wie folgt. Vers 55. Jawohl. Also hier werden vier Brüder namentlich genannt: Jakobus, Josef, Simon, Judas. Und dann wird noch in der Mehrzahl gesagt, seine Schwestern. Also mindestens zwei. Ja? Wir haben ja gelernt in der Schule, Mehrzahl, Plural ist zwei und mehr. Und in Johannes 7 sehen wir, dass diese Brüder sehr Mühe hatten mit dem Erstgeborenen Marias. In Johannes 7, liest jemand Verse 3 bis 5.
Es sprachen sie seine Brüder zu ihm:
Also hier wird klar gesagt, sie glaubten nicht an ihn. Und das entspricht genau dem, was hier gesagt wird: Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremdling geworden den Söhnen meiner Mutter. Er sagt nicht, meiner Mutter bin ich entfremdet. Sie wusste und glaubte es von Anfang an, dass dieses Kind, das sie geboren hatte, der Messias ist. Aber die Brüder nicht, die Halbbrüder nicht. Ja? Was können wir jetzt aus dieser Stelle ableiten?
Er ist sein Blutsverwandter fremd geworden. Also das ist eine Aussage von ihm selber, wo er sich so aus diesem Familienklüngel ein bisschen rausschält. Wo er sagt, ich kann nicht aus Rücksicht auf meine Familie das, was ich hier tun soll, gefährden.
Jawohl. Jetzt ist allerdings in dieser Stelle auch noch die Mutter erwähnt, oder? Die ja immer glaubte, dass er der Messias ist. Aber was man jedenfalls aus dieser Stelle sehen kann, ist, dass der Herr diese Blutsverwandtschaft nicht besonders speziell einstufte, sondern er sagt, die Beziehung zu ihm durch den Glauben, durch den Gehorsam gegenüber Gottes Wort, die steht sogar über dieser natürlichen Beziehung. Und natürlich wird in Lukas 1 auch gesagt, dass Maria, weil sie die Mutter des Messias werden durfte, eben von allen glücklich gepriesen wird. Das war etwas ganz Besonderes, aber nicht so besonders, dass das über dieser Beziehung stehen würde, die jeder wahre Gläubige zum Erlöser hat. Der Herr sagt, wer ist meine Mutter? Wer meine Brüder? Diejenigen, die sein Wort hören und den Willen des Vaters eben tun, die werden von ihm eben als seine wirklichen Geschwister eingestuft. Also das stuft den ganzen Marienkult auf den Boden zusammen, ja? Also sehr eindrückliche Stelle. Aber es kommt eben dazu, die Brüder glaubten nicht an ihn. Und das war ein schlimmes Leiden des Herrn. Aber später hat es eine Wende gegeben. Jakobus kam zum Glauben. Und er war sogar einer der ersten, denen der Auferstandene erschienen ist. 1. Korinther 15. Da wird erwähnt, da sagt Paulus, dass der Herr Jesus Jakobus dem Bruder des Herrn erschienen ist. Und dieser Jakobus nimmt dann später in der Apostelgeschichte eine sehr wichtige, leitende Position ein in der ersten Gemeinde der Kirchengeschichte, in der Gemeinde in Jerusalem. Jakobus, der Bruder des Herrn, und ein anderer Bruder, Judas. Woher kennen wir Judas? Also diesen Judas meine ich. Ja, der Judasbrief ist von diesem Halbbruder geschrieben. Also die kamen später doch noch zum Glauben. Aber der Herr hat in diesen, man kann sagen, 33 Jahren eben so gelitten unter diesem Unglauben der Brüder. Er war entfremdet den Söhnen seiner Mutter. Noch als Ergänzung zu dieser Entfremdung von seinen Brüdern, Markus 3, das war auch in der Frühzeit des öffentlichen Dienstes des Herrn, da heißt es, dass seine Angehörigen kamen. Markus 3, Vers, wie? Nein, Markus 3, Vers 20. Das 31 ist eigentlich die Parallelstelle zu dem, was wir schon vor der Pause gesehen haben. Aber jetzt Vers 20 noch etwas anderes. Und sie kommen in ein Haus Und wiederum kommt eine Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie hinaus, um ihn zu greifen, denn sie sprachen, er ist außer sich. Er ist verrückt. Und das zeigt noch mehr dieses Leiden des Herrn. Entfremdet bin ich meinen Brüdern, ein Fremdling geworden den Söhnen meiner Mutter. Wir sehen, der Herr Jesus hat in seinem Leben gelitten durch den Unglauben und durch die Sünde der Menschen. Und er hat dann auch vor der Kreuzigung gelitten durch all die Misshandlungen. Aber das waren alles nicht Leiden zur Sühnung unserer Sünden. Das kam erst am Kreuz, als Gott ihn schließlich mit fremder Schuld beladen hatte. Und als Gott das getan hatte, da kam auch diese Finsternis über das ganze Land. Ich war, der Herr Jesus wurde ja um 9 Uhr morgens gekreuzigt, aber ab Mittag, 12 Uhr, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis 3 Uhr. Und um 3 Uhr starb der Herr. Und in diese Zeit der Finsternis fällt dann auch dieser Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Ruf hatten wir ja näher angeschaut, betrachtet, als wir Psalm 22 studiert haben, wo dieser Ruf gerade am Anfang schon prophetisch wiedergegeben wird. Aber hier sehen wir die Verbindung zu Psalm 22 in Vers 18. Liest jemand Psalm 69, Vers 18? Jawohl, also der Herr sagt, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Das war eines dieser schrecklichen Leiden des Herrn, dass die Gemeinschaft mit Gott, die als Mensch hier auf Erden Tag für Tag eben erlebt hat. Er hat nie eine Zeit im Leben gehabt, da war er von Gott getrennt. Wir alle kennen Jahre unseres Lebens, wo wir von Gott getrennt waren. Und erst mit der Bekehrung kommt ein Mensch überhaupt in die Gemeinschaft mit Gott. Aber der Herr Jesus war von Anfang an in völliger Gemeinschaft mit Gott. Er hat nie das Getrenntsein von Gott erlebt, weil er vollkommen war, von Anfang an. Und darum sagt er auch im Psalm 22 als Mensch, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Niemand von uns kann das sagen. Gott war von Mutterleib an mein Gott. Denn wir hatten nicht von Mutterleib an eine Beziehung zu Gott. Das konnte erst später überhaupt kommen. Aber der Herr Jesus war immer in Gemeinschaft mit Gott und in diesen Stunden der Finsternis wurde er Sündenträger und weil Gott mit Sünde keine Gemeinschaft haben kann, hat er ihn verlassen. Und da drückt sich dieser Schmerz aus. Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin bedrängt, eilends, erhöre mich. Wir müssen also unterscheiden die Leiden von Seiten der Menschen und die Leiden von Seiten Gottes. Gott hat ihn verlassen, als der Sündenträger war, und Gott hat ihn dann auch bestraft. Da greifen wir ein bisschen vor. Schlagen wir kurz auf Jesaja 53. Da wird ja der leidende Messias beschrieben als Sündenträger. Ganz ausdrücklich. Ja, Jesaja 53, liest jemand Vers 5? Vers 6.
Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn.
Jawohl, hier sehen wir, er wird Stellvertreter. Gott wirft unsere Sünden auf ihn. Dann Vers 10.
Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen.
Jawohl. Krankheit ist hier nicht so genau übersetzt, nicht so gut übersetzt. Wörtlicher müsste man, oder besser müsste man übersetzen, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Also hier wird ausdrücklich gesagt, dass Gott ihn geschlagen hat. Und das haben wir übrigens auch im Psalm 69, Vers 27. Wer liest Vers 27? In unserem Psalm. Jawohl. Den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Der von Gott Geschlagene wird geplagt, verfolgt von den Menschen. Also hier, auch hier haben wir ganz klar die Leiden von Seiten Gottes. Und nun ist ganz wichtig in diesem Psalm, der Herr Jesus vergleicht sein Leiden mit dem Überströmtwerden von Wasser. Also das Gericht Gottes, das über ihn kam am Kreuz, wird hier verglichen mit dem Gericht einer Flut, die über ihn kommt. Liest jemand Vers 2, also den Anfang des Textes nach dem Titel. Vers 2.
Ich bin versunken im tiefen Schlamm und habe keinen Stand. Bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt.
Jawohl. Also hier wird das Bild eigentlich der Sintflut genommen. Gott hat die Sünde dieser Welt gerichtet durch eine weltweite Flut in den Tagen Noahs. Und der Jesus vergleicht jetzt sich hier und im Gericht Gottes am Kreuz mit der Arche, über die die Wasser kamen. Und so sehen wir weiter diese Flut in Vers 15 schon. Wer liest? 15 und 16. Jawohl. Nicht wahr? In der Sintflut war die Arche das rettende Mittel. Alle, die dem Gericht Gottes entgehen wollten, mussten in die Arche hineingehen. Und so ist die Arche eigentlich bereits ein Hinweis auf Jesus Christus, die einzige Rettung. In der Arche gab es wie viele Türen? Nur eine. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 10 in Übereinstimmung, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Wer hat die Tür geschlossen? Gott selbst. Und in Hiob 12, Vers 13, kann man sich das notieren, steht, wo ist das?
Vers 14.
Ja, bitte, lies.
Siehe, er reißt nieder und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemanden zu und es wird nicht aufgetan.
Jawohl. Das war also definitiv. Die in der Arche waren, konnten nicht mehr raus. Die waren gerettet. Wenn Gott schließt, kann niemand mehr auftun. Und die Arche ging durch die Brandung der Wasser hindurch. Sie wurde von der Flut getroffen, aber die, die in der Arche waren, blieben verschont. Und das Erstaunliche ist, Noah musste ja die Arche verpichen mit Erdharz. Und Erdharz dort im Hebräischen heißt Kofer. Ich gebe nur die Stelle an. 1. Mose 6, Vers 14. Er soll sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und dieser Ausdruck Harz heißt Kofer. Kofer im Hebräischen heißt aber auch Sühnung. Hat eine Doppelbedeutung. Und zwar kommt das eben von daher, die Wurzel des Wortes Kofer heißt Kafar, bedecken. Und darum Kofer, das ist etwas, wo man darüber streicht, ja? Aber das Wort Sühnung im Hebräischen, Kofer, oder auch das Wort Kippur, Yom Kippur, der Tag, der Versöhnungstag, oder eigentlich oder besser sogar der Sühnungstag, das ist der Tag, an dem der Sünder vor dem Zorn Gottes zugedeckt wird und so verschont wird. Aber Sühnung geschieht immer so, dass Gottes Zorn ausgeübt wird, aber er trifft jemand anderen. Am Yom Kippur wurde für das Volk eben der Sündenbock in die Wüste gejagt, beladen mit der Schuld des Volkes, und er starb. Also er wurde getroffen, quasi von der Strafe, die das Volk verdient hatte, aber am Yom Kippur wurde das Volk eben zugedeckt. Und von daher kommt eben diese Doppelbedeutung, dass Kofer eben Harz bedeuten kann und gleichzeitig an anderer Stelle wird es mit Sühnung übersetzt. Ich kann eine Stelle angeben, wo das Kofer wirklich in diesem Sinn vorkommt. Hiob 33, nur zum Aufschreiben, 33, Vers 24. Da sagt der Messias: Erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, denn ich habe eine Sühnung bewirkt. Und Sühnung ist da Kofer. Also, man kann sagen, die Arche war überpicht mit Sühnung. Ja, so kann man das symbolisch umsetzen. Und sie ging durch die Brandung, das Wasser traf die Arche, aber die darin waren, blieben verschont. Die wurden eben, für sie wurde gesühnt. Und schließlich ist die Arche dann gelandet auf dem Berg Ararat. An welchem Tag? Weiß das jemand gerade auswendig? Also wenn man mal weiß, warum sie an diesem Tag dort landete, dann vergisst man das Datum nicht mehr. 1. Mose 8, Vers 4. Ja, wer liest?
Und die Arche ließ sich auf dem Gebirge Ararat nieder am 17. Tag des 17. Monats.
Da war das Gericht endgültig vorbei, ja? Die Arche landet auf dem Ararat. Das ist eigentlich ein Bild der Auferstehung des Herrn Jesus. Die Arche ging durch das Gericht, dann landet sie auf dem Ararat, 17.7. Und jetzt muss man eine kleine Überlegung machen. Als später die Kinder Israel aus Ägypten ausziehen sollten, sagte Gott in 2. Mose 12, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Da wurde der bisherige Kalender verändert. Der Kalender begann nämlich seit der Schöpfung immer im Herbst, im Tischri. Und jetzt wurde plötzlich der 7. Monat, der Auszug fand ja statt im Monat Nissan, wurde jetzt neu zum ersten Monat, der Passamonat. Also, 17.07. ist jetzt neu 17.01. Ja? Das ist der Monat Abib oder Nissan, wird er auch genannt. Und der Herr Jesus wurde ja gekreuzigt am 15. Nissan, Abib. Das war der Tag, an dessen Vorabend man das Passa aß. Und er stand auf am 3. Tag, 15., 16., 17. Das war der Auferstehungstag. Also ganz eindrücklich diese Parallelen, diese Übereinstimmung. Und jetzt versteht man eben besser dieses Bild in Psalm 69, diese Flut des göttlichen Gerichtes, die über den Herrn Jesus kommt am Kreuz, als Gott ihn zerschlagen hat, ihn leiden ließ. Der Unschuldige, der fremde Schuld zu seiner eigenen Schuld gemacht hat. Und jetzt lesen wir noch ganz speziell Verse 21 und 22. Jawohl. Und? Der nächste Vers.
Und sie gaben mir Gift zur Speise und Essig zu trinken für meinen Durst.
Jawohl. Noch ein bisschen wörtlicher übersetzt. Und sie gaben in meine Speise oder als meine Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Also in diesem Vers wird ausgesagt, er trinkt wirklich Essig. Ja? Sie tränkten mich mit Essig. Aber in der ersten Vershälfte wird nicht gesagt, dass er das Gift nimmt. Die Aussage ist nur die, dass man ihm gibt. Merkt man? Also die Präzision der Übersetzung ist da, macht hier einen Unterschied. Und wie hat sich das erfüllt? In Matthäus 27, Vers 34 lesen wir. Lesen wir 33 und 34. Gaben sie ihm Wein und dann heißt es? Ach so, ja. Wörtlich steht eben, übrigens eigentlich nicht Wein, sondern Essig mit Gift vermischt zu trinken. Und der Sinn ist natürlich richtig, der betäuben sollte. Also dieses Gift war wohl ein Opiat, das schmerzstillend wirken sollte. Manchmal gaben die römischen Soldaten, um etwas gnädig zu sein, gaben sie ein Rauschmittel, um eben die Kreuzigung besser zu ertragen. Aber der Herr Jesus schmeckt das und er will das nicht trinken. Er lehnt das ab. Denn der Herr Jesus wollte ohne irgendwelche Erleichterung, menschliche Erleichterung, auch ohne Schmerzmittel, wollte er der Sündenträger sein. Das ist jetzt nicht ein Argument, dass wir in der Medizin nicht Schmerzmittel benutzen dürften, oder? Aber es geht hier um die Leiden des Herrn, die sühnenden Leiden des Herrn, und da wollte er keine Erleichterung durch ein Schmerzmittel. Und eben durch diese Drogen hat er abgelehnt. Aber wir lesen in Johannes 19, nein, oder bleiben wir im gleichen Kapitel. Ist noch einfacher, 27, Vers 48. Das ist dann bereits um die 9. Stunde, als der Herr Jesus noch geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 46, das kommt jetzt 48. Wer liest? Also da hat der Herr wirklich getrunken. Essig war übrigens das normale Lieblingsgetränk der römischen Soldaten, natürlich nicht unverdünnt, sondern mit Wasser verdünnt, wirkt ja sehr, sehr durststillend. Und diesen Trank hat der Herr angenommen, aber die Präzision ist doch erstaunlich, eben in Psalm 69, Vers 22, sie gaben, sie offerierten als Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Und jetzt kommt aber ab dem nächsten Vers eine völlige Wende in der Sprache. Hier wird nun Rache verkündigt für die Feinde des Messias. Man fragt sich, wer spricht hier? Das wird beantwortet im Neuen Testament. Wer spricht ab diesem Vers? Ja, schlagen wir doch auf. Römer. Römerbrief. Römer 11. Vers 9. Vielleicht lesen wir des Zusammenhangs wegen ab Vers 7. Da schrieb Paulus im Römerbrief im Jahr 57 nach Christus, einige Jahre nach der Kreuzigung. Wer liest, bitte? Jawohl. Also, Paulus zitiert hier wörtlich aus Psalm 69. Nämlich gerade unsere Stelle da, wo die Wende kommt. Und da sagt er, wer spricht?
David.
Er sagt nicht, der Messias spricht. Ja, also, David ist ja der Autor dieses Psalms, wie die Überschrift im Grundtext sagt. Dem Vorsänger, Lamnazeach. Das ist der Dirigent, das war der Chorleiter und Orchesterleiter im Tempel. Da sollte dieser Psalm 69 beim Altar gesungen werden im Tempel. Ja? Beim Altar, wo die Opfer dargebracht wurden, wurde gesungen über das Opfer Christi. Und der Heilige Geist erklärt uns in Römer 10 hier diesen Ruf nach Rache, ist der Ruf von König David über sein eigenes Volk. Und zwar sagt er, es werde zur Schlinge vor ihnen ihr Tisch und zum Fallstrick. Was ist das für ein Tisch, der ein Fallstrick werden soll? Was ist das für ein Tisch? Das Abendmahl, wie soll das Abendmahl zum Fallstrick werden für Israel? Die Stadt, ja, wird die Stadt irgendwo in der Bibel Tisch genannt? Wie wurde der Altar genannt im Alten Testament? Der Tisch des Herrn in Malachi 1. Sieht man das? Malachi 1, da macht der Prophet dem Volk den Vorwurf, dass sie unwürdige Opfer darbringen auf dem Altar in Jerusalem. Also um Geld zu sparen, bringen sie nicht vollkommene, also gesunde Opfertiere, sondern solche, die lahm sind, die man sowieso nicht brauchen kann. Ja, liest jemand da Verse 6 und 7 und 8. Ja, das reicht. Also hier wird klar, es geht um den Altar und die Opfer. Und dieser Altar wird genannt der Tisch des Herrn. In Vers 7 am Schluss. Ihr Tisch werde ihnen zur Schlinge. Nun, das hat sich ganz, ganz eindrücklich erfüllt. Im Jahr 70, also ich muss vorher anfangen, im Jahr 66 nach Christus gab es einen spontanen Volksaufstand der Juden gegen die Römer. Und zwar, weil der letzte Landpfleger, Gessius Florus, den Tempelschatz in Jerusalem plündern wollte. Es gab einen Aufstand gegen Rom. Rom kam in Bedrängnis. Der Aufstand war sehr, sehr erfolgreich. Es wurden aber immer mehr Truppen nach Israel geschickt, um den Aufstand niederzuschlagen. So wurde ganz Galiläa wieder zurückerobert und auch die jüdischen Siedlungen in heutigen Jordanien und auch Judäa. Und schließlich gingen die Truppen dann als Höhepunkt hinauf den Weg nach Jerusalem. Sie begannen bereits, die Armeelager um die Stadt her aufzustellen, und in dem Moment beging Kaiser Nero Selbstmord. Der General in Israel, Vespasian, stoppte den Krieg, weil er Nachfolger von Nero werden wollte. Er ging nach Rom und wurde tatsächlich Kaiser. Die jüdischen Christen damals im Land aber lasen das Lukas-Evangelium. In Lukas 21, Vers 20 sagte Herr Jesus seinen Jüngern: Wenn ihr Jerusalem umzingelt seht von Armeelagern, so erkennet, dass alsbald ihre Verwüstung da ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und die, die in ihr, Jerusalems Mitte sind, sollen daraus entweichen. Und dann sagt der Herr: Denn es kommt große Not über das Land, und das Volk wird zerstreut werden unter alle Nationen. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeit der Nationen erfüllt sind. Die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Und so haben die jüdischen Christen klar gewusst: Ja, jetzt ist genau dieses Zeichen da, die Armeelager um Jerusalem. Sie sind geflohen auf die Berge im heutigen Westjordanland, gingen hinüber über den Jordan nach Pella, und dort wurden sie von König Agrippa als friedliebende Bürger aufgenommen. Nicht lange Zeit vorher hatte ja Paulus vor Agrippa eine Rede halten müssen, in Apostelgeschichte 26. Und da wurde Agrippa überzeugt, Christen sind nicht staatsgefährdend. Und er sagte sogar am Schluss, man hätte diesen Mann entlassen können. Das ist nichts Todeswürdiges. Aber weil er sich auf den Kaiser berufen hatte, muss er halt zum Kaiser gehen. Aber er wusste, Christen sind nicht gefährlich. Und das hat den Christen, den Judenchristen, allen das Leben gerettet. Die haben dort Zuflucht gefunden. Dann, im Frühjahr 70, sandte Vespasian, als er Kaiser geworden war, seinen Sohn Titus als neuen Feldherrn nach Israel, um den Krieg zu Ende zu führen. Als er im Frühjahr 70 hinkam, das war gerade vor dem Passafest. Und da hat er gesehen, wie alle Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem strömten, denn das wurde ja vom Gesetz vorgeschrieben. 5. Mose 16, da müssen alle eben zum Passafest nach Jerusalem kommen, an den auserwählten Ort. Und nur dort durfte man die Passalämmer schlachten, beim Altar. Also man durfte nicht in Nazareth sein Passalamm schlachten. Das musste im Tempelbezirk geschlachtet werden, und dann nahm man es eben in die Häuser und hat es dort in Jerusalem, um Jerusalem herum gegessen. Und die Judenchristen gingen nicht mehr zum Passa. Für sie war klar, der Herr sagt, wir dürfen nicht mehr nach Jerusalem hinein. Obwohl das natürlich nicht auf der Linie des Gesetzes war. Aber sie waren nicht mehr unter Gesetz durch den Glauben an den Messias. Sie gingen nicht mehr, aber alle anderen gingen. Und Titus wartete so schadenfreudig, bis alle in Jerusalem waren, die Stadt zum Bersten voll. Und dann hat er den Belagerungsring geschlossen. Und In 140 Tagen war die Stadt dem Erdboden gleichgemacht mit mehr als 1 Million Toten. 96.000 Kriegsgefangene wurden sogleich abgeführt. Unzählige wurden rund um Jerusalem herum gekreuzigt. Von keinem einzigen Judenchristen ist bekannt, dass er dabei umgekommen wäre. Aber den anderen wurde ihr Tisch, hier heißt er nicht mehr der Tisch des Herrn, es ist ihr Tisch, wurde ihnen zum Fallstrick. Und es gibt eine ganz schreckliche, aber eindrückliche Stelle in den Schriften von Josephus Flavius. Das war ja ein jüdischer Augenzeugen, der den ganzen Krieg um Jerusalem miterlebt hatte. Und er beschreibt eine Endphase des Krieges, wie dann die römische Armee in den Tempelbezirk eindrang. Alle haben sich in den Tempel zurückgezogen. Da waren also aber Zehntausende von Juden oder Hunderttausende zusammen im Tempel, nachdem eine Stadtmauer nach der anderen gefallen war. Und dann kamen sie sogar in den innersten Vorhof hinein und haben die Leute abgeschlachtet. Und da wird beschrieben, wie sie dann runterfielen vom Altar. Und es gab ein Gemetzel, ein Blutbad sondergleichen. Genau dort beim Tisch, der einmal der Tisch des Herrn war, ihr Tisch. Und so hat sich das schrecklich erfüllt. Es werde zur Schlinge vor ihnen ihr Tisch und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Ja, es gab, Josephus Flavius beschreibt, dass solche, die standen da im inneren Vorhof und die glaubten, im letzten Moment würde Gott noch eingreifen und sie retten. Aber es war keine Hilfe da. Sie glaubten also plötzlich im letzten Moment, dass wir Gott nicht erlauben, was die Römer jetzt tun wollen. Aber Gott hat es erlaubt. Den Sorglosen zum Fallstrick. Und dann sagt David weiter, lass dunkel werden ihre Augen, dass sie nicht sehen, und lass beständig wanken ihre Lenden. Da haben wir auch gelesen in Römer 10, dass eine Verfinsterung über den ungläubigen Teil des Volkes Israel gekommen ist, dass sie nicht mehr den Messias sehen konnten. Wie? Das gilt. Jawohl, aber etwas muss man doch sagen. Diese Stelle der Verblendung in Jesaja 6, wo Gott sagt, dass die Augen dieses Volkes sollen verschlossen werden und ihre Ohren, dass sie nicht hören. Dort sagt der Prophet, wie lange, Herr? Und dann gibt Gott die Antwort in Jesaja 6, Vers 11. Bis die Städte verwüstet sind und das Land entvölkert ist und die Bewohner weithin weggetan sind und ist noch ein Zehntel darin, so wird er wieder ausgerottet werden. Und genau so ist es geschehen ab dem Jahr 70. In einem jahrhundertedauernden Prozess wurden die Juden immer mehr aus dem Land vertrieben. In verschiedenen Phasen, zum Beispiel auch im 7. Jahrhundert, als die Moslems zum ersten Mal kamen, nach dem Tod von Mohammed. Auch da wurden die Juden wieder verfolgt und sie wanderten aus. Das Land hat sich entvölkert. Der Tiefpunkt war erreicht um 1800. Da gab es noch etwa 5000 Juden. Und Gott sagt, bis sie entvölkert sind. Aber es ist wie die Eiche oder die Terebinte. Wenn man sie umschlägt, da bleibt ein Stumpf in der Erde. Also eine kleine Restbevölkerung sollte im Land bleiben. Und das ist quasi die Hoffnung für die Zukunft. Israel wird verglichen mit einem großen Baum, einer Terebinte, die aber umgehauen wurde. Der Staat ging unter, das Volk verlor das Land, aber ein Wurzelstock blieb für die Endzeit, dass der dann wieder aufsprossen würde. Und Gott sagt, so lange bis das geschieht, dass das Land eben entvölkert wird. Aber dann kam die Wende 1882. Die erste massive Einwanderung von Juden aus Russland damals. Wegen der Verfolgung unter Zar Alexander III. 25.000 Juden kamen, dann den nächsten Aliyah 40.000. Und so ging das weiter, bis heute 3 Millionen gekommen sind. Und wo ist die Wende eingetreten in der Judenmission? Judenmission war etwas vom Frustrierendsten, was es gab, durch die Jahrhunderte hindurch. Aber Luther dachte im 16. Jahrhundert, jetzt, wo Gott eine solche Erweckung in Europa möglich machte, dass plötzlich Tausende von Nonnen und Mönchen aus den Klöstern hinausgingen, weil sie die Gnade Gottes erkannt haben, wieder zum Wort Gottes zurückkehrten und auch aber Tausende von gewöhnlichen Leuten haben die Bibel wieder neu entdeckt und die Gnade Gottes neu entdeckt, da hat er gedacht, das wird die Zeit sein, wo die Juden in Europa auch umkehren. Und da hat er Judenmission gemacht. Oder das veranlasst. Und es war so frustrierend. Die Juden sind überhaupt nicht interessiert gewesen. Und darum gibt es dann in den späteren Schriften von Luther diese schlimmen Verwünschungen über die Juden. Das müssen wir überhaupt nichts entschuldigen, aber wir müssen sehen, was da geschehen ist. Das ist ein völlig frustrierter Luther, der geglaubt hat, es wird eine Judenerweckung geben. Aber es war nicht so. Aber im 19. Jahrhundert, dort kam eine massive Veränderung. Plötzlich haben sich Tausende von Juden bekehrt. Und auch Rabbiner haben sich bekehrt. Und da sind auch viele bekannte Schreiber hervorgegangen von wunderbaren Schriften über den Messias und über das Neue Testament, wie zum Beispiel Alfred Edersheim, der ganz wunderbare Bücher geschrieben hat über den Messias. Viele sehr gelehrte Juden, die ganz eindrückliche Bücher über den Messias geschrieben haben und gezeigt haben, wie das eigentlich schön übereinstimmt mit den rabbinischen Schriften. Da hat man ja auch Jesaja 53 auf den Messias bezogen, Psalm 22 war ja auch und so weiter. All diese messianischen Stellen, die die Christen anführten, praktisch alles ist ja im Judentum auch so erklärt worden. Und so sind viele, viele Juden zum Glauben gekommen. Heute ist es so, im Moment rechnet man mit 300.000 bekehrten Juden weltweit. Und man denkt, seit den 60er Jahren haben sich etwa 100.000 Juden bekehrt. So etwas hat es noch nie gegeben. Also die Wende kam genau da, wo das Land fertig entvölkert war und es begann wieder sich jüdisch zu bevölkern. Und so, man kann es mal ausrechnen, statistisch, 13 Millionen Juden, 100.000 bekehrte Juden seit den 60er Jahren. Jetzt kann man das für Deutschland hochrechnen. Also muss man sich ja im Klaren sein, diese 100.000, das sind alles Leute, die hatten keine gläubigen Eltern, an Christus gläubige Eltern. Gibt es im Verhältnis in Deutschland so viele Menschen, die aus einem nicht-christlichen Hintergrund zum Glauben kommen? Nein. Man kann sagen, prozentual bekehren sich heute mehr Juden als Deutsche oder Schweizer. Also da ist in dieser Verstockung bereits eine Wende eingetreten und sie wird noch mehr kommen nach der Entrückung der Gemeinde, wenn Gott den Überrest in Israel erweckt. Aber das eben im Kontrast jetzt zu Vers 24, lasst dunkel werden ihre Augen, dass sie nicht sehen. Und dann Vers 24, schütte über sie aus deinen Grimm und deines Zornes Glut erreiche sie. Verwüstet sei ihre Wohnung, in ihren Zelten sei kein Bewohner. Warum? Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Und von dem Schmerze deiner Verwundeten erzählen sie. Füge Ungerechtigkeit zu ihrer Ungerechtigkeit und lass sie nicht kommen zu deiner Gerechtigkeit. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben mit den Gerechten. Da wollen wir nächstes Mal nochmals zurückkommen, gerade in Verbindung mit dem Buch des Lebens. Interessant, die waren also eingeschrieben, die Christus verfolgt haben. Und hier wird gesagt, sie sollen ausgelöscht werden. Müssen wir unbedingt dem noch nachgehen. Aber abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, wie dann David aber die Wende des Schicksals beschreibt in Vers 5, Vers 36. Wer liest die zwei letzten Verse? Jawohl. Also, David spricht ganz klar ein Gericht aus über das Volk, das den Messias, ein großer Teil des Volkes hat den Messias verworfen, aber er spricht von einer Wende des jüdischen Schicksals. Und das entspricht genau, was wir lesen in Joel 4, Vers 1, sagt der Messias, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen in das Tal Josaphat versammeln. In der Zeit, wenn die Wende des jüdischen Schicksals kommt, dann wird der Messias dann einmal im Tal Josaphat, im Kidron-Tal, bei Jerusalem, da sein. Das heißt also, die Zeit, wenn das Schicksal der Juden gewendet wird, das ist die Zeit, wenn der Messias wieder in diese Welt kommen wird. Und er wird dann im Tal Josaphat bei Jerusalem stehen. Da muss er wieder da sein auf Erden. Und hier wird diese Wende beschrieben. Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen. Und das hat begonnen, indem diese Einwanderer begonnen haben, ab 1882 in das zerstörte Land, das man Palästina nannte, zu gelangen. Da haben sie aufgebaut, eine Stadt nach der anderen. Zum Beispiel Rishon LeZion, das war eine der ersten Siedlerstädte in Judäa. Und das heißt, die Rishon LeZion heißt die erste für Zion. Das war so eine der ersten Städte, die gegründet wurden. Dann 1909 wurde Tel Aviv auf den Wüstensand aufgebaut in Judäa. Und so wurden diese alten Städte wieder aufgebaut und zu heute modernen, pulsierenden Städten gemacht. 1967, im Sechstagekrieg, wurde sogar der Tempelberg, die Davidstadt, erobert. Zion retten. Das ist also ein Prozess. Noch nicht fertig, ja? Aber wir sehen bereits, was da geschehen ist, was 2000 Jahre lang nicht möglich war. Und was heißt es hier? Und sie werden da selbst wohnen und es besitzen. Das ist die Wende und kündigt an die Zeit, wenn der Messias kommen wird, nicht mehr als der, der für unsere Sünden leidet, sondern als der, der dann herrschen wird. Und so werden wir dann nächstes Mal auch beginnen mit Psalm 72, wo wir insbesondere dann diesen König sehen, den König Messias, der in dieser Zeit, wo das Schicksal Judas gewendet wird, eingreifen wird in dieser Welt. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle für heute aufhören.